Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander aus Apostelgeschichte 12 die Verse 1 bis 17. Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch weiterhin Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst auftat. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herein, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber aufgetan hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe, und sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt über diesen Text unter das Thema gestellt: Gottes Macht bricht Ketten. Gottes Macht bricht Ketten. Der gerade gelesene Text berichtet ja von einem großartigen Handeln Gottes. Bevor wir uns aber diesem großartigen Handeln Gottes zuwenden, müssen wir noch eine Kleinigkeit beachten. Ganz kurz heißt es am Anfang in Vers 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Wir würden so gern über diesen kleinen Satz hinweglesen. Es wäre ja so schön zu wissen, dass Gott immer und in jeder Not so sichtbar rettend eingreift wie bei Petrus. Dass Christen in jedem Fall als die sichtbaren, strahlenden Sieger aus einer Situation hervorgehen. Aber das wird der geistlichen Wirklichkeit nicht gerecht. Beides gehört zu den guten und gesegneten Wegen Gottes. Dass er mit seiner Allmacht eingreift, dass er Ketten zerbricht, dass er Türen öffnet und dass er seine Leute aus der Gefahr befreit. Oder dass er all dies nicht tut. Dass er den Feinden der Gemeinde scheinbar die Oberhand lässt und zum Beispiel den Jakobus heimholt in die Ewigkeit. Das hat mich vor Jahren schon bewegt, als ich damals Hebräer 11 gelesen habe. Wir haben die Verse als Lesung vorhin gehört. Da werden zunächst die großartigen Glaubenshelden des Alten Testaments erwähnt und aufgezählt, von Henoch über Noah und Abraham bis Mose, die durch Glauben Königreiche bezwangen, der Löwenrachen verstopften. Wir denken an Daniel in der Löwengrube, der siegreich hervorgeht und dem die Löwen kein Haar krümmen dürfen, des Feuers Kraft auslöschten seine Freunde, die aus dem glühenden Feuerofen hervorgingen, ohne dass ihnen auch nur eine Wimper angesenkt war, des Schwertes Schärfe entgingen, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Ein gewaltiges Wunder ans andere. Und dann fährt diese Aufzählung fort, andere aber, ganz lapidar, ganz schlicht. Dabei ist es doch ein brutaler und fundamentaler äußerer Gegensatz. Da die strahlenden Sieger, die Glaubenshelden, die Gebetserhörungen und Wunder über alle Maßen erfahren haben und mit einem ganz kleinen Sätzlein angefügt, andere aber, die scheinbaren Versager, die nichts von all diesen großartigen Wunder Gottes erfahren, sondern gefoltert werden, gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Hat diese zweite Gruppe, die anderen, die diesen großartigen Siege nicht erlebt haben, haben sie weniger zuversichtlich gebetet? Haben sie weniger geglaubt? Nein, das Urteil Gottes lautet anders. Die Welt war ihrer nicht wert. Weil sie bei Gott so wertgeachtet waren, dass sie der Welt nicht wertgeachtet waren, nimmt Gott sie aus dieser Welt zu sich in die Ewigkeit. Vor Gott ist der eine Weg nicht weniger wert, nicht weniger gesegnet und nicht weniger gut als der andere. Es ist Gottes souveräner Heilswille, wie er den einen und den anderen führt. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er durchs Schwert umkommen. Petrus führt er auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis. Ganz wie es Gott einem jeden in seinem guten, liebevollen, väterlichen Ratschluss zugedacht hat. Wenn wir uns nun dieser großen Rettungstat Gottes zuwenden, dann sehen wir auch hier, wie die großen heilsgeschichtlichen Taten Gottes unmittelbar mit der Zeit- und Weltgeschichte verknüpft sind. Das können wir gar nicht oft genug betonen. Diese Heilstaten Gottes, die geschehen nicht in der frommen Fantasie der Jünger oder irgendwo in der Innerlichkeit des Herzens, sondern die geschehen mitten in dieser Welt, in einem genau benennbaren historischen Rahmen. Und Lukas benennt ihn. Als Feind der Gemeinde in diesen Tagen tut sich kein Geringerer hervor als der König Herodes Agrippa der Erste. Ich habe hier mal sein Profil mitgebracht auf einer Münze seiner Zeit. Er war ja ein Enkel Herodes des Großen, der zu dessen Zeiten Jesus geboren wurde und der den Kindermord in Bethlehem zu verantworten hatte. Mit dieser ganzen Herodes-Dynastie hatte es ja seine besondere Bewandtnis. Das waren Idumäer. Jetzt müsste man wissen, was das heißt. Vom Alten Testament eigentlich einfach Edomiter. Das heißt, es waren gar keine Juden, sondern Edom, da unten im südlichen Juda und südlich von Juda, da wohnten die Edomiter, später Idumäer genannt. Und ungefähr um 150 vor Christus gab es ein Priesterkönigtum. Da hatten sich welche aus dem priesterlichen Geschlecht an die Macht gebracht und die Idumäer besiegt. Und sie gezwungen, auch zum jüdischen Glauben überzutreten. Jetzt waren die Idumäer, die Edomiter, formal Juden geworden. Aber sie waren von den wirklichen Juden genauso wenig anerkannt wie beispielsweise auch die Samariter. Und damit hatte die Herodes-Dynastie die ganze Zeit zu kämpfen, obwohl Herodes zum Beispiel sich bemüht hat, die jüdischen Riten einzuhalten, wurde er doch von ihnen nie wirklich anerkannt. Und in dieser gleichen Konfliktsituation stand auch sein Enkel Herodes Agrippa, der Erste. Er war schon als Kind zur Erziehung nach Rom geschickt worden. Dort befreundete er sich mit dem späteren Kaiser Caligula. Und als dieser 37 nach Christus Kaiser wurde, fing der Aufstieg des Herodes an, allerdings nicht lange, 37 bekam er zuerst
da oben die nördlichen Teile. Später bekam er Ostjordanland dazu und Galiläa.
Und als Caligula ermordet wurde im Jahr 41 nach Christus, machte ihn dessen Nachfolger Claudius auch zum König über Judäa, Idumäa und Samaria, also die südlicheren Gebiete. Herodes Agrippa herrschte also wieder über ein jüdisches Großreich, ähnlich wie sein Großvater Herodes der Große. War damit auch König über Juda und, anders als zur Zeit Jesu, durfte, als es um den Tod Jesu ging, da war die Lage anders, da stand das alles nämlich unter der Verwaltung des römischen Statthalters. Deshalb durfte ja der Hohe Rat das Todesurteil nicht selber vollstrecken, sondern er brauchte die Zustimmung der Römer als Handlanger. Das war jetzt anders. Herodes war wieder Herrscher in im jüdischen Reich und konnte entsprechend auch den Jakobus relativ problemlos hinrichten lassen. Das Vorgehen von Herodes Agrippa gegen die Christenheit hatte auf diesem ganzen politischen Hintergrund letztlich seine Ursache. Persönlich durfte der Herodes Agrippa gegen die Gemeinde gar nichts gehabt haben. Und geistliche Auseinandersetzungen waren ihm vermutlich auch nicht wirklich wichtig. Es ging ihm schlicht darum, die Anerkennung der jüdischen Bevölkerung und insbesondere auch des Hohen Rats zu gewinnen, indem er die Gemeinde Jesu verfolgte. Aufgrund der Tatsache, was ich gerade geschildert habe, dass Herodes Agrippa erst 41 auch Herrscher über Juda wurde, 44 schon starb, lässt sich auch diese ganze Geschichte sehr genau auf die Jahre zwischen 41 und 44 nach Christus datieren. Wahrscheinlich sogar eher Richtung 44, denn die restlichen Verse der Apostelgeschichte 12 berichten dann bereits vom Tod Herodes Agrippas kurz danach. Soweit zum geschichtlichen Rahmen dieses ganzen Geschehens. Wir sehen, dass offensichtlich die jüdische Obrigkeit in fiebriger Erwartung nun auch auf den Tod des nächsten Apostels wartete. Vers 12 heißt es: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Wir spüren aus diesem Satz, wie viele Juden, wohl vor allem Vertreter des Hohen Rats, es kaum erwarten konnten, den nächsten Apostel sterben zu sehen. Seinen schnellen Tod hatte nur das Passafest aufgehalten. Das Passafest dauerte zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage. Petrus war wohl am Anfang dieser 7 Tage, vielleicht auch ganz kurz davor, festgenommen worden. Nach Ablauf der Festzeit wollte Herodes ihn nun dem Volk vorführen. Der Ablauf wäre klar gewesen, man hätte ihn verurteilt und hingerichtet. Und darauf wartete Petrus nun schon einige Tage. Am nächsten Morgen würde es soweit sein. Die letzten Stündlein seines Lebens waren am Ablaufen. Und was macht Petrus? Petrus schläft. Ich denke, wir sehen unmittelbar die Beziehung bei Jesus bei der Sturmstellung. Das Schifflein in den Wellen, die See tobt, die Wogen schlagen über dem Schiff zusammen. Es droht jeden Augenblick unterzugehen und Jesus schläft. So auch Petrus. Er schläft. Äußerlich betrachtet hat er überhaupt keinen Grund, ruhig zu schlafen. Seit Tagen sitzt er im Gefängnis. Morgen wird die Stunde seiner Verurteilung und ziemlich sicheren Hinrichtung kommen. Wenn Gott ihm helfen wollte, hätte er es doch schon längst tun können. Wird es nicht langsam Zeit für den Petrus, etwas unruhig und nervös zu werden? Aber Petrus schläft. Er schläft den Schlaf des Gerechten. Des gerechtfertigten Sünders. Liebe Geschwister, wem Gott die Vergangenheit geordnet hat, der kann ruhig schlafen. Ihm steht die Schuld seines Lebens nicht mehr drohend vor Augen. Ihm steht auch die Zukunft nicht als dunkles Ungewisses bevor, sondern er weiß auch die Zukunft, das Morgen liegt in Gottes Hand und ist von Gott geordnet. Und so schläft Petrus im Gefängnis, so schläft Petrus im Angesicht des Todes. Ruhig, entspannt, weil er das Wort des Herrn kennt und darauf vertraut. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder das andere, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, auch ein Herodes nicht. In diesem Wissen schläft Petrus. Ich habe vom bekannten Nervenarzt Dr. Alfred Lechler gelesen, der sagt, lege deine Angst in Gottes Hand. Wirf deine Sorgen auf ihn. Verlerne es, dich in unnötiger Weise abzusorgen, indem du willst, was er will. Nur so kannst du ruhig werden. Die echte Überwindung der Angst ist nur durch Jesus möglich. Nur durch den Glauben an ihn, an sein Sühnopfer am Kreuz, nur die Gewissheit, dass er immer da ist, wird uns die Angst vor Schicksalsschlägen, vor den Menschen und vor dem Tod nehmen. Petrus hat ganz offensichtlich seinen Willen in den Willen Gottes gelegt. Und so hat er Ruhe gefunden im Vertrauen auf den Herrn. Er schläft so fest, dass selbst das Licht, das plötzlich in die dunkle Zelle leuchtet, ihn nicht aufweckt, er bekommt nichts mit. Auffällig sind die hohen Sicherheitsmaßnahmen, die Herodes angeordnet hat. Die Gemeinde war ja nun nicht gerade für gewalttätigen Widerstand bekannt. Mit bewaffneten Befreiungsaktionen musste Herodes also nicht rechnen. Petrus sitzt in einem gut verschlossenen Gefängnis, was soll da schon schief gehen? Trotzdem lässt ihn Herodes mit zwei Ketten binden, wahrscheinlich eine für die Hände, eine für die Füße. Ich dachte beim Lesen, manchmal ahnen ja die Feinde des Evangeliums mehr von der Macht Gottes als wir selber. Immer wieder interessant, wie die Feinde des Evangeliums mehr mit dem Eingreifen Gottes rechnen, oft als die Gemeinde selber, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Nicht nur zwei Ketten, verschlossene Gefängnistür, nein, es steht eine erste und zweite Wache vor dem Gefängnis, Vers 10, das dürften wahrscheinlich allgemeine Gefängniswachen gewesen sein, die nicht speziell für den Petrus abgestellt waren, sondern ganz allgemein. Und dann beschreibt Lukas ganz genau, lässt Herodes aber noch vier Gruppen zu je vier Mann den Petrus bewachen. Die waren nicht alle 16 gleichzeitig am Werk, sondern die haben sich abgewechselt, immer vier. Zwei, lesen wir, saßen nachts links und rechts neben dem Petrus, vielleicht mit ihm zusammengekettet. Und zwei stehen Wache vor seiner Gefängniszelle. Aber liebe Geschwister, wenn Gott befreien will, dann helfen alle Wachen nicht. Es ist wie am Ostermorgen. Wenn Gott den Tod besiegen will, dann können noch so viele Siegel drauf sein und noch so viele Heerscharen drumherum das bewachen. Dann mag der Stein vor dem Grab tonnenschwer sein. Es hilft alles nichts. Und so ist es auch bei Petrus. Interessant, mitten in diese Beschreibung des Gefängnisses hinein wechselt Lukas kurz das Bild. Weg vom Gefängnis hin auf die Gemeinde. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die Gemeinde betet. Und zwar anhaltend, ausdauernd, eifrig. Liebe Geschwister, das ist so wichtig, dass Gemeinde betet. Und deshalb freue ich mich an jedem Gebetsabend, wie viele treue Beter da mittwochs in unserer Gemeinde zusammenkommen. Und wenn der eine oder andere auch noch Zeit haben sollte, ist er ganz herzlich eingeladen. Eine betende Gemeinde ist eine gesegnete Gemeinde. Und die Gemeinde, die anhält im Gebet, das ist die Gemeinde, die das Handeln Gottes, die Wunder Gottes erfahren wird. Und plötzlich betritt ein Engel des Herrn die Zelle. Licht erleuchtet die Nacht. Und Gott tut nicht nur ein Wunder. Wenn wir da genau hingucken, das ist eine ganze Serie von Wundern, diese Befreiung des Petrus. Die beiden Ketten fallen ab, ganz einfach von selbst. Die beiden Soldaten rechts und links von Petrus merken nichts. Die beiden Soldaten vor seiner Tür merken nichts. Die erste Gefängniswache merkt nichts. Die zweite Gefängniswache merkt nichts. Die müssen ja durch. Die stehen ja nicht alle gleich nebeneinander. Wir lesen es in ein, zwei Sätzchen, aber der Petrus mit dem Engel, der muss da ja Schritt für Schritt, Meter für Meter durch, jedes Mal eine neue Gefahrenquelle, eine neue Unsicherheit. Aber sie merken alle nichts und schließlich das letzte Hindernis, das schwere eiserne Gefängnistor, das den ganzen Gefängniskomplex gegenüber den Straßen von Jerusalem absichert und abschließt. Es geht von selbst auf. 5, 6 Wunder nacheinander, bis der Petrus wohlbehalten draußen ist. Liebe Geschwister, so ist es bei unserem Herrn. Er lässt uns oft recht lange auf seine Hilfe warten. Wir kennen die Situationen. Manche sind vielleicht selber von uns gerade in einer solchen, wo wir uns vorkommen, als ließe unser Herr uns am ausgestreckten Fenster, am ausgestreckten Arm draußen verhungern und zappeln. Er neigt ja dazu, recht spät zu kommen mit seiner Hilfe. Tage saß Petrus im Gefängnis, aber erst in der letzten Nacht. Und wir wissen bei der Sturmstillung, in der letzten Nacht Wache. 8-9 Stunden haben die Jünger alleine, Mutterseelen allein, auf dem tobenden See Genezareth gerudert. In der letzten Nachtwache, in den letzten Stunden, da kommt der Herr. Und so auch hier. Aber wenn Gottes Zeit gekommen ist zu handeln, liebe Geschwister, dann gibt's kein Halten mehr. Dann bekommen wir den Mund gar nicht mehr zu vor lauter Staunen. Noch ein wichtiges, interessantes Detail gibt's in den Versen 7 bis 9. Wenn ihr es zu Hause nochmal durchlesen wollt, 7 bis 9 kommen die Soldaten auf einmal gar nicht mehr vor. Die sind aus dem Fokus der Geschichte völlig ausgeblendet für 3 Verse. Ich denke, das hat einen wichtigen geistlichen Grund. Die bedrohlichen äußeren Umstände treten völlig zurück. Wir denken an den Petrus, an den Sinkenden. Es geht nur um eins, Jesus nicht aus dem Blick zu verlieren. Sich nicht von dem Wind und den Wellen und dem Sturm beeindrucken zu lassen. Solange der Petrus Wind und Wellen nicht wahrnimmt, sondern auf Jesus sieht, kann er auf dem Wasser gehen. Aber wo er sich von den äußeren Umständen irritieren lässt, da geht er unter. Und so treten jetzt in diesem Augenblick die ganzen bedrohlichen Umstände, die Soldaten, die Wachen, die Ketten zurück. Gott möchte, dass wir auf ihn schauen. Nicht die Umstände regieren unser Leben, Gott regiert unser Leben. Der Engel muss Petrus in die Seite stoßen, so tief schläft Petrus. Und dann sagt er ihm, schnell steh auf. Da ist Petrus noch gefesselt, als der Engel das sagt. Dann erst fallen die Fesseln ab, die Ketten. Aber eben indem Gottes Wort ergeht, fallen die Ketten ab. Gottes Wort schafft, was es sagt. Wie schnell, wie schlagartig kann Gott die Umstände verändern? Wir erleben es immer wieder, denken wir an die Gründung des Staates Israel. Wer hätte das wenige Jahre zuvor gedacht und plötzlich war dieser Staat da? Oder denken wir an den Fall der Mauer, die Jahrzehnte unser Vaterland getrennt hat. Noch wenige Tage, Wochen, Monate zuvor haben Spitzenpolitiker querbeet behauptet, wäre völlig unmöglich, wir sollten endlich aufhören, von der Wiedervereinigung zu reden. Joschka Fischer hat, glaube ich, ein 20-jähriges Redeverbot über das Thema Wiedervereinigung verhängen wollen und so weiter. Und während die noch alle davon redeten, unmöglich, war die Wiedervereinigung plötzlich da, so schnell, dass die ihre Redemanuskripte nicht mal umschreiben lassen konnten. Wenn Gottes Zeit kommt zu handeln, dann geht's oft ganz blitzartig. Das im Urtext gebrauchte Wort für schnell hat aber eine ganz besondere Bedeutung. Wir hatten es im Bibelgesprächskreis schon bei der Offenbarung. Es meint nicht schnell, wie bei uns häufig so dieser Aspekt des Hektischen, des Eiligen. Gott hat keine Eile, kommen wir gleich noch drauf. Gott hat keine Eile. Denn Gott ist immer souverän, Herr der Lage, da braucht es keine Eile. Das schnell, das Griechische, meint eigentlich das unverzüglich. Unter dem Gedanken, wenn Gottes Zeit dann gekommen ist, dann ist keine weitere Verzögerung mehr sinnvoll und dann duldet das auch keine Verzögerung. Aber nicht im Sinne von eilig, sondern im Sinne von unverzüglich. Dass Gott keine Eile hat, das sehen wir in Vers 8. Ich habe da mal vor Jahren angefangen, drüber zu staunen, über dieses Verslein. Wie ruhig kümmert sich der Engel jetzt um all die Kleinigkeiten. Der reißt den Petrus nicht aus der Gefängniszelle und reißt ihn hinter sich her und Mantel und alles bleibt zurück, hat man keine Zeit mehr, da sich drum zu kümmern. Nein, ganz ruhig. Einzelanweisungen an jedes Detail, wie eine fürsorgliche Mutter morgens, bevor sie die Kinder aus dem Haus schickt, ob es auch die Kappe auf hat, ob es das Vesper nicht vergessen hat, alles ordentlich im Schulranzen verstaut. So der Engel mit dem Petrus. Gürte dich, zieh deine Schuhe an, wirf dein Obergewand über und dann folge mir. Hat alles im Blick, ganz ruhig. Petrus ist ja eben erst aus dem Tiefschlaf erwacht, Das Sandmännchen sitzt ihm gewissermaßen noch in beiden Augen. Er begreift noch überhaupt nicht, was los ist. Er meint ja, er hätte eine Erscheinung. Dass hier gerade ganz konkret seine Befreiung abgeht, das ist ihm überhaupt noch nicht klar. Und deshalb muss der Engel an all diese Kleinigkeiten denken, an den Gürtel, die Schuhe, den Mantel. Wir sind geneigt zu sagen, ist das nicht alles überflüssig? Hier geht es doch ums nackte Überleben, nichts wie raus hier, bevor die Wachen aufwachen. Neue Schuhe kann man kaufen, den Mantel kann man auch mit den Händen hochheben, da braucht man gerade keine, das Kleid, da braucht man nicht unbedingt einen Gürtel. Und bei der ganzen Hektik und bei der Aufregung hätte der Petrus auch ohne Mantel nicht gefroren. Aber bei Gott herrscht keine Eile. Und was mich auch tief bewegt hat, auch wenn es ums große Ganze geht, hat Gott eine ganz große Liebe zum Detail. Er versäumt die Kleinigkeiten des Lebens, auch die kleinen Bedürfnisse und Notwendigkeiten des Alltags nicht. Er denkt an alles. Und in aller Dramatik der Situation, plötzlich ist das Licht da, der Engel, die Ketten fallen ab, beherrscht auf einmal eine unglaubliche und liebevolle Ruhe, diese Szene mitten im Gefängnis. Ganz ruhig und besonnen gibt der Engel seine Anweisungen. Petrus kommt das alles vor wie im Traum. Eine Straße weit führt der Engel den Petrus hinaus in die Sicherheit, dann ist er weg. Nicht den Engeln soll die Ehre gehören, sondern Gott. Nach und nach kommt Petrus zur Besinnung, macht sich auf zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus. Offensichtlich war dieses Haus ein wichtiger Versammlungsort der Gemeinde. Und hier stößt er auf die immer noch heftig betende Gemeinde. Das Gebet der Gemeinde, liebe Geschwister, ist vorbildlich. Mitten in der Nacht halten sie an, eifrig, beharrlich. Aber der Glaube der Gemeinde ist erbärmlich. Petrus klopft, die Magd Rode wird an die Tür geschickt. Als Zeuge dieser großartigen Rettungstat wird sie mit Namen genannt. Ist ganz wichtig. Und die ist total begeistert, vor lauter Begeisterung vergisst sie sogar die Tür aufzutun. Nein, die rennt gleich kopflos drauf los, hinein zur betenden Gemeinde und bringt die gute Nachricht. Petrus steht vor der Tür. Und die gläubige Gemeinde, wie reagiert die? Jetzt, wo der Herr ihr Gebet erhört hat? Super, klasse, haben wir ja gewusst. Der Herr erhört Gebet, Gott tut Wunder. Halleluja. Nichts dergleichen. Ihre Reaktion heißt, du bist von Sinnen. Welch inbrünstiges Gebet auf der einen Seite und welch erbärmlicher Kleinglaube auf der anderen. Man fragt sich, warum beten die überhaupt, wenn sie sowieso nicht damit rechnen, dass Gott ihre Gebete erhört. Liebe Geschwister, ist auch für unsere Gebete zu Hause, hier im Gottesdienst, wie in der Gebetsstunde wichtig, dass wir nicht nur beten, sondern dass wir beten in der fröhlichen Zuversicht, Gott hört Gebet. Ganz gewiss. Und als die Magd darauf besteht, doch, das ist der Petrus, ich kenne doch seine Stimme, da sagen sie, es ist sein Engel. Es fällt ihnen leichter, an eine übernatürliche Erscheinung zu glauben, als daran, dass Gott ihre Gebete erhört. Und doch, liebe Geschwister, hat diese Szene auch für uns heute etwas enorm Ermutigendes. Sogar auf so ein kleingläubiges, erbärmliches Gebet hin handelt Gott. Er hätte ja sagen können, wenn die nicht mehr Glauben haben bei ihrem Gebet, sind sie selber schuld. Tue ich auch nichts. Aber so handelt Gott nicht. Auch ein kleines, erbärmliches Gebet ist ein Gebet, das der Vater im Himmel gerne hört. Und liebe Geschwister, Gott handelt auch noch heute. Nicht weniger großartig als damals. Auch heute zerreißt Gottes Macht Ketten, bildlich gesprochen, allerlei Ketten verschiedenster Nöte oder auch ganz real. Aus Äthiopien habe ich folgende Geschichte gelesen, die sich vor einigen Jahren dort so ereignet hat. Polizisten stürmen einen Gottesdienst. Schwer bewaffnet ergreifen sie einige Christen, pferchen sie wie Vieh auf einen Lastwagen und fahren sie ins Gefängnis. Die Christen werden auf verschiedene Gefängnisse verteilt, damit sie keinen Kontakt miteinander haben. Stellen wir immer wieder fest, die Verfolger der Gemeinde wissen, wie gefährlich die Gemeinschaft der Heiligen ist, das gemeinsame Gebet der Heiligen. Deshalb eigentlich immer wieder, wenn die Gemeinde verfolgt wird, werden die Christen getrennt. Die Verfolger wissen viel mehr von der Bedeutung der Gemeinschaft der Heiligen, als wir Heiligen oft selber. Also werden sie verteilt und unter diesen Gefangenen ist der 15-jährige Tesfai. Im Verhör vor dem Kommandanten soll er seinen Glauben an Jesus absagen. Aber er bleibt treu. Er sagt, nein, das kann ich nicht. Dem Heiland absagen, der für mich am Kreuz gestorben ist, unmöglich. Man kettet ihn an einen Mörder und führt ihn in die Zelle. Ein paar harte Maiskolben und abgestandenes, schmutziges Wasser sind alles, was man ihm bringt. Der Durst quält in der stinkenden Gefängniszelle. Die Flöhe saugen das Blut der Gefangenen, die Ketten drücken, reiben und schmerzen. Aber mitten in diesem Elend singt Tesfai Lieder von Jesus. Den Mitgefangenen rinnt da und dort eine Träne übers Gesicht. Und einige sagen, erzähl uns etwas von diesem Jesus. Und bald fangen die ersten von ihnen auch an, an Jesus zu glauben. Die Tage vergehen, Wochen vergehen. Keiner wird freigelassen. Dann und wann wird einer abgeführt? Schüsse fallen. Wer wird der Nächste sein? Eines Nachts wandern die Gedanken des Jungen zurück an die Ereignisse der letzten Wochen und auf einmal überfällt ihn eine unsagbare Angst über diesem ganzen Elend, in dem er ist. Das Heimweh brennt in ihm und er betet, O Herr Jesus, ich kann nicht mehr, halte du mich fest. Im selben Augenblick spürt er einen stechenden Schmerz im Knöchel. Die Kette hat ihm eine tiefe Wunde ins Bein gerieben. Er fühlt mit den Fingern an die Wunde und erschrickt. Die Kette ist nicht mehr da. Vorsichtig tastet er nach. Nein, sie ist gerissen. Er sieht sich um. Der Mörder neben ihm schläft. Auch die anderen Mitgefangenen schnarchen vor sich hin. Er könnte vorsichtig rausschleichen. Vielleicht schläft die Wache ja auch. Aber er weiß, seine Mitgefangenen müssten's büßen, wenn er sich jetzt aus dem Staub macht. Also bleibt er da. Als während der Nacht die nächste Wache kommt, zeigt er auf die zerrissene Kette. Der Wache fallen fast die Augen aus. Das ist ja unmöglich. Nochmal leuchtet der Wächter mit der Taschenlampe genau hin. Ja, die stärkste Eisenkette, die es im Gefängnis gibt, ist einfach zerrissen. Der Wächter geht. Vor die Zellentür kommt eine doppelte Wache. Am anderen Morgen wird Tesfai wieder vor den Kommandanten geführt. Der ist diesmal bei weitem nicht so unfreundlich wie beim ersten Mal. Er sagt, was heute Nacht passiert ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Unsere sicherste Kette ist zerrissen. Höchst seltsam. Er kratzt sich am Kopf, schaut den Jungen an. War das am Ende dein Gott? Hat er dir geholfen? Darum möchte ich dir auch helfen. Der ungläubige, atheistische, kommunistische Kommandant. Ab heute bist du frei. Aber der Kommandant hat noch eine Bitte. Du hast nie geklagt und geflucht, alle Achtung. Kannst du schreiben? Der Junge nickt. Und der Kommandant sagt, dein Würden würde ich gern hier behalten. Du kannst in der Gefängnisverwaltung helfen. Und ab und zu darfst du nach Hause. Einverstanden? Und Tesfai nickt und bleibt da. Er hilft nicht nur in der Gefängnisverwaltung. Er bringt den Gefangenen Lesen und Schreiben bei. Er verbindet ihre Wunden. Und er erzählt ihnen die Geschichten von Jesus. Und weitere von ihnen kommen zum Glauben. Liebe Geschwister, Gott tut Wunder. Gottes Macht bricht Ketten, auch heute. Ich wünsche uns allen, dass dieses Wissen uns Mut macht, gelassen zu sein, Gott mehr zu vertrauen, von Gott mehr zu erwarten und glaubensvoller zu beten. Amen.